herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Digital Workplace Untold. Mein Name ist Sabine Kraus und ich bin eine der Experten des Teams Digital Workplace bei BARC. Heute geht es im Kern um den praktischen Einsatz von KI im Unternehmen. Wir klären die Frage, wie KI im Mittelstand erfolgreich eingesetzt werden kann. Klar ist, die Technik ist da, aber wo fängt man an? Oft fehlt es entweder an einem konkreten Problem oder an einer Idee, was KI überhaupt leisten kann. Wir sprechen heute darüber, wie man typische Stolperfallen umgeht, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen und welche Arten von Use Cases sich besonders gut eignen dafür. Egal ob suchen, zusammenfassen, Infos verknüpfen oder Prozesse automatisieren, wir haben heute vor, Ihnen einen Überblick zu geben, worauf es wirklich ankommt. Aber bevor wir starten, begrüße ich herzlich meine beiden Gesprächsteilnehmer. Wie immer zuerst mein Kollegen Dr. Martin Wöhn. Martin ist ein anerkannter Experte für den digitalen Arbeitsplatz. Mit seiner langjährigen Erfahrung hat er die Abteilung und Marke Digital Workplace bei BARC erfolgreich aufgebaut. Er unterstützt zahlreiche Unternehmen und Behörden bei ihren Digitalisierungsprojekten und trägt aktiv zur Transformation moderner Arbeitsumgebungen bei. Hallo Martin, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Sabine, ich freue mich.
Und ein herzliches Willkommen besonders an Ruben Busch. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Bracket Lab. Vor seiner Zeit im eigenen Unternehmen hat er für Amazon gearbeitet und sich dort mit Large Language Models beschäftigt. Ruben bringt nicht nur technisches Know-how mit, sondern versteht es vor allem in seiner aktuellen Tätigkeit, generative KI praxisnah und verständlich in Unternehmen zu implementieren. Ich bin wirklich gespannt, was er uns alles berichten wird aus seinen Projekten. Schön, dass du da bist, Ruben.
Hi Sabine, hi Martin. Freue mich, dass wir heute hier sind.
Zuallererst, Ruben, unsere Zuhörer kennen BARC zwar bereits, aber kannst du uns kurz Bracket Lab, die Lösung und vielleicht das Unternehmen ein bisschen vorstellen?
Absolut, super gerne. Bracket Lab hat den Fokus darauf, sozusagen generative KI produktiv ins Unternehmen zu bringen. Das machen wir jetzt seit knapp 3 Jahren. Das heißt, wir haben damals noch angefangen, da gab es kein ChatGPT und nichts in die Richtung. Und das heißt, am Anfang war es erstmal viel Aufklärung. Ja. Knapp vor 6, 6,5 Jahren, als ich bei Amazon war, haben wir schon mit Large Language Modellen gearbeitet. Da gab es damals noch GPT-1 und das war noch sozusagen wirklich die ganz Anfangsphase des ganzen Themas. Und es hat sich über die Jahre super weiterentwickelt. Ein Thema ist immer sehr stark geblieben. Und das ist, ich muss Wissen aus dem Unternehmen entsprechend aufbereiten, um es möglichst gut zu nutzen für mich, wenn ich sozusagen im Unternehmen KI implementieren will. Und deswegen haben wir bei Bracket Lab den Fokus darauf, eine möglichst gute, so wie wir es nennen, Wissensmaschine zu bauen, die es eben ermöglicht, unstrukturierte und auch komplizierte Daten aus dem Unternehmen so aufzubereiten, dass sie von einem Large Language Modell von unterschiedlichsten Anbietern verstanden werden könnten. Und das machen wir in unterschiedlichen Art und Weisen. Zum einen haben wir sozusagen ein Interface, was direkt dem Konsumenten zur Verfügung gestellt wird, wohinter eben entsprechend auch die Wissensmaschine liegt, die es dann ermöglicht, relativ einfach und ohne Code-Erfahrung selber kleine Agenten zu bauen. Und zum anderen gibt es eben auch Unternehmen, die nur die Wissensmaschine nutzen und das in ihre größeren und komplizierteren Applikationen bauen. Und natürlich helfen wir auch bei der Einführung und Implementierung der Technologie. Wir sind knapp 50 Leute, wir sitzen in Köln und könnte mir gerade kein Thema vorstellen, an dem es besser ist zu arbeiten.
Das klingt ja super. Steigen wir direkt ins Thema ein. Wie geht man die Identifikation von KI-Anwendungsfällen an?
Also es gibt da immer ganz viele unterschiedliche Wege und ich sehe viele Unternehmen, die sagen, ey, wir müssen erstmal alle unsere Use Cases sichten. Und dann sitzen alle sozusagen in unterschiedlichen Gremien und Schaltkreisen und Meetings und jeder versucht irgendwie seinen besten Use Case zu präsentieren. Und ich sehe ganz oft, dass eigentlich die Essenz sozusagen und der schnellere Weg ist es, die eigenen Mitarbeiter viel mehr einzubinden. Und das macht man eigentlich, indem man sehr schnell am Anfang eine Plattform schafft, so eine Art Innovationszentrum für KI, wo man Mitarbeitern einfachen Zugang zu generativer KI gibt. Ja. Und dann schult man die Mitarbeiter entsprechend und holt sie damit eben ab und lässt erste Prototypen bauen, erste kleine Agenten. Also Agenten werde ich noch ein paar Mal sagen, das Wort, das ist so ein bisschen Silicon Valley Hype. Wort, aber es geht eigentlich darum, dass KI-Anwendungen autonom Aufgaben erledigen können, egal ob größer oder kleiner. Und im Grundsatz ist es relativ einfach, auch für nicht technische Anwender schon kleine Agenten selber zu bauen. Und das ist aber ein super Standpunkt, um dann die Use Cases wieder zu identifizieren, die im Unternehmen richtig Effizienz und Gewinn bringen können. Und dann kann man wieder auch auf Management-Ebene entscheiden, was davon lohnt sich gerade zu verfolgen und besser und größer zu machen und auch eben in unsere konkrete Systemlandschaft zu integrieren.
Absolut, das kann ich auch nur unterstreichen. Es gilt einfach, die Hürde zum ersten Bearbeiten relativ niedrig zu setzen, weil es ist eine ganz andere Art, mit Informationen zu arbeiten und da muss man sich erstmal rantasten. Was wir in den Projekten immer wieder sehen, ist so eine Art Henne-Ei-Problem. Das heißt, man traut sich nicht anzufangen, weil man hat ja noch nicht komplett durchdrungen, was KI jetzt in all seinen Facetten machen kann und dementsprechend kann man ja genau dieses große Bild noch nicht malen. Und da möchte ich auch unterstreichen, bringt die Leute mit rein, die die konkreten Anwendungsfälle haben. Weil man kann ja mal die ersten Schritte machen, man kann sich in die eine oder andere Richtung ausprobieren und man braucht es eben nicht, dass man einen Prozess von vorne bis hinten komplett durchdacht hat und sämtliche Content-Art mit reingebracht hat, sondern sich schrittweise nähern, wirklich aktuelle Probleme mit reinbringen, wo schaffen wir es nicht, vernünftig auf Informationen zuzugreifen oder Informationen so aufzubereiten, dass sie direkt genutzt werden können und dann zu analysieren, wo kann ich hier mit KI wirklich einen Vorteil bieten, aber natürlich auch zu schauen, ist mein Problem wirklich durch die KI lösbar? Weil was wir natürlich auch immer wieder haben, sind organisatorische Probleme oder Informationen, die einfach nicht geteilt werden. Das kann die KI dann auch nicht lösen. Aber durch dieses iterative Nähern kommt man sehr viel schneller ran. Und vor allem die Ideenentwicklung ist einfach auch auf viel breitere Schultern verteilt, weil eben mehr Leute daran mitdenken.
Ruben, du hast jetzt schon erwähnt, hast schon von Anwendungsfällen gesprochen. Was sind die wesentlichen Arten von Anwendungsfällen? Was kann man sich darunter vorstellen? Das interessiert unsere Zuhörer bestimmt.
Gute Frage, Sabine. Ich glaube, im Grundsatz muss man eins verstehen bei KI. Das hilft total auch, den größeren Use Case zu verstehen. Grundsätzlich, wenn Menschen mit Innovationen konfrontiert worden sind, auch in der Vergangenheit, ging es ganz oft um das Thema Zugang zu Informationen. Man kann es sozusagen auch in drei Ebenen einmal so ein bisschen aufzeigen, inwiefern das eben wichtig war und wie das auch verändert hat, wie wir arbeiten oder wie wir auch bestimmte Themen angehen. Und es steht immer unter diesem großen Satz Kompression von Informationen. Und es hat eigentlich angefangen mit einem Buchdruck, der irgendwann mal sozusagen dann auch in massenfähige Levels gebracht worden ist und dann kombiniert worden ist mit Leuten, die eben lesen gelernt haben. So. Und plötzlich war es sozusagen ein viel breiterer Zugang zu Informationen, zu Wissen und was die da an wiederum vielen Menschen ermöglicht hat, Dinge zu tun, Dinge zu machen und aktiv auch sich weiterzubilden. Und das Internet dann im nächsten Schritt hat das eigentlich auf die Spitze getrieben, weil plötzlich konnte ich über Suchmaschinen wie Google und Ähnliches sekundenschnelle Informationen herausfinden, hatte zwar immer noch die Hürde, ich muss dann richtig suchen, ich muss dann die Texte verstehen, die da stehen und. Nun haben wir KI, die das eigentlich nochmal auf ein ganz neues Level hebt, weil ich einfach eine Frage stelle in meiner Sprache, in der Art und Weise, wie ich meine, dass die Frage korrekt ist und auch in den Detailgrad, den ich für richtig erachte und krieg eine direkte Antwort, ohne Verzögerung, genau auf meine Frage. Da fängt es eigentlich an. Also es fängt sozusagen im Unternehmen schon an, ganz besonders groß mit dem Thema Wissensmanagement. Im Durchschnitt verbringt jeder Büromitarbeiter 1,5 Stunden am Tag, damit sozusagen Wissen zu suchen. Wenn man das mal hochrechnet auf größere Organisationen, ist man schnell 1 Millionenbetrag im Jahr, wo eben wirklich tagtäglich Leute ihre Zeit verbringen, Wissen zu suchen. Und das ist ja auch sozusagen eine wichtige Stelle, weil genau darüber schaffen wir sozusagen, Dinge nicht zweimal, dreimal zu machen. Ich glaube, das ist der erste große Anwendungsfall und das ist auch der Anwendungsfall, den wir enorm viel sehen und umsetzen, ist das Thema Wissensmanagement zu vereinfachen. Wissen schnell zur Verfügung stellen in den richtigen Momenten und datengetriebenes Arbeiten zu ermöglichen. Also es gibt ja ganz oft den Satz so, datengetriebenes Arbeit, das verändert einiges und das, wenn es gut umgesetzt ist und. Aber in der Vergangenheit ist eigentlich die Realität davon gewesen, dass wir einfach Ordnerstrukturen gepflegt haben. Genau das dreht sich jetzt hier ein bisschen, weil es eben einfach auf Frage, auf Zuruf direkt die Antwort gibt. Und ich glaube, das lässt sich dann sehr schnell übersetzen in viele Use Cases, die dann wieder sehr informationsgetrieben sind. Also wie schreibe ich die richtigen Marketinginhalte? Wie betreibe ich hochwertigen Service? Wie schaffe ich es, dass die Finanzzahlen in meinem Unternehmen viel schneller und einfacher verstanden werden? Ja, und genau da sind diese einzelnen Funktionen wie Suchen, Zusammenfassen, Verknüpfen verteilter Informationen, Daten anpassen, Daten aufbereiten für andere Ebenen. Aber im Grundsatz kommt es immer wieder zu diesem Thema, ich erhöhe den Speed, die Geschwindigkeit, mit der Informationen bei mir im Unternehmen sich bewegen und darüber schaffe ich Effizienzen.
Ganz genau. Es geht darum, dass ich ganz anders auf Inhalte zugreifen kann. Der erste Anwendungsfall ist typischerweise, ich habe verteilte Informationen, ich habe Informationen, die auch nicht in der einheitlichen Struktur abgelegt sind, dass ich damit rangehen kann. Aber wo es dann wirklich Spaß macht, ist jetzt der zweite Teil. Das heißt, es geht nicht um Suchen und Finden, sondern um Nutzen. Das heißt, Informationen werden zusammengefasst, vielleicht auch in der Sprache aufbereitet für den jeweiligen Anwendungsfall und auch für die jeweilige Anwendergruppe. Das sind, ob ich jetzt Fachbegriffe haben möchte oder gerade nicht, ob ich es eher ausführlicher möchte oder nicht. Und ich habe auch die Möglichkeit, in gewissem Maß zu interagieren. Das heißt, ich kann dann auch als Erklärer das nochmal ein bisschen breiter und ähnliche Sachen machen. Das heißt, ich kann auch von meiner ersten Frage weiter forschen und bin nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt sozusagen den Aktenplan verstehe, weil das nächste Aktenzeichen vielleicht nicht genau die Fortsetzung ist von meinem Thema, sondern ich müsste an irgendeine andere Stelle geben. Und deswegen ist es auch ein super Beispiel, weil wir zum Beispiel zwischen Buchdruck und Internet ganz andere Möglichkeiten hatten, Informationen zu verknüpfen. Das heißt, ich war nicht mehr von dem Narrativ des Autors abhängig, sondern ich konnte eben auch das auf meine Sachen übertragen. Und da habe ich eben mit KI nochmal ganz andere Möglichkeiten. Was sich aber auch zeigt, ich kann natürlich auch verloren gehen. Also ich denke mal, jeder hat es schon mal gemerkt, dass er sich gedacht hat, ich schaue mal gerade was bei Wikipedia nach. Das dauert ja nur 2 Minuten und eine Stunde später hat man dann gemerkt, dass man eigentlich weiter und weiter und weiter gesucht hat, weil es klang ja alles recht spannend. Und da ist es natürlich auch wiederum gut, KI zu verbinden mit klassischen Anwendungsfällen, wo ich dann eben sagen kann, ich habe jetzt eine Aufgabe gelöst und jetzt möchte ich aber genau in einen strukturierten Prozess mit reingehen, wo mir ein Workflow hilft.
Ich glaube, speziell dieses Thema, was du ansprichst, Martin, ist super wichtig. KI ist so ein großer technologische Veränderung, dass tatsächlich viele Unternehmen und auch Mitarbeiter darin verloren gehen. Ja? Und ich glaube, genau da ist es wichtig, eine Strategie zu entwickeln und die auch schnell zu haben und zu verstehen, was verfolgen wir überhaupt damit? Warum ist das wichtig, die Mitarbeiter auch mitzunehmen in die Richtung? Weil künstliche Intelligenz ist ein Hype-Wort, ist ein großes Wort, ist ein kompliziertes Wort und es ist halt aber eben nicht nur technisch. Es ist super, super stark im Transformationsmanagement verankert, im Mitnehmen der Mitarbeiter, im Mitnehmen sozusagen auch der Geschäftsführung. Alle müssen irgendwie an einem Strang ziehen. Und ich glaube, wenn man das versteht und das auch im Unternehmen so lebt, dann läuft man auch nicht so stark diese Gefahr, dass man eben verloren geht. Ja, weil es ist durchaus realistisch. Auch in Zeiten der Digitalisierung hat man gesehen, da wurden Dinge digitalisiert, die müssen 20 Jahre später noch nicht digitalisiert werden. Aber man hat da gesagt, alle digitalisieren irgendwas, also digitalisieren wir auch. Ja. Ja? Und ich glaube, da müssen wir auch bei KI aufpassen. Also ist natürlich immer schwierig, wenn der KI-Mensch sagt, man muss nicht immer KI nutzen. Aber im Grundsatz ist es so, die richtigen Anwendungsfälle, die richtigen Themen finden, da auch mutig dann ausprobieren und schnell ausprobieren, aber halt mit Köpfchen.
Da, wo ich einfach klare Regeln habe, klare Vorgaben, da sind andere Systeme deutlich schneller administrierbar und natürlich auch deutlich sicherer, weil ich nicht etwas, was ich eben in einer klare Algorithmus oder schlichtweg in da nein formulieren kann, was ich im Workflow typischerweise tun kann, umfangreich antrainieren muss. Bei den Themen, wo es wirklich um kreative Sachen geht, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und was hier natürlich immer mit dabei ist, ich muss die Kompetenzen mit reinbringen. War ja früher genauso, um dein Beispiel wieder aufzugreifen, Ruben. Wenn ich mir ein Lexikon gekauft habe, konnte ich relativ sicher sein, dass es durch viele, viele Hände gegangen ist, bevor das rausgekommen ist. Das heißt, wenn das drin stand, konnte ich mich einigermaßen drauf verlassen. Wenn ich im Internet gegoogelt habe, war jetzt schon immer die Frage, was ist denn da eigentlich alles mit dabei? Also das sind so banale Fälle wie, warum fehlt mein Lieblingsalbum auf der Wikipedia-Seite meines Lieblingskünstlers? Aber es geht natürlich auch daran, dass natürlich mancher das auch sehr speziell beschreibt mit bestimmten Punkten. Und das haben wir eben in KI-Projekten auch immer wieder gesehen, dass einfach Daten, die für ein Thema zum Beispiel sehr technisch beschrieben wurden oder zum Beispiel stark für den Service, halt für andere Themenbereiche nur bedingt aussagekräftig waren, weil Sachverhalte gefehlt haben, die jetzt eine Produktentwicklung beispielsweise wissen müsste. Man muss es kritisch anschauen. Man hat viel mehr Potenzial, aber ähnlich wie manchen auch. Man wird beim Sieben auch noch ein bisschen Sand finden, ein paar Kieselsteine und muss eben die Kompetenz haben, das Gold wirklich rauszusuchen.
Schön gesagt. Ja, Martin, du hast jetzt schon die Google-Anfrage erwähnt, aber kommen wir zurück zu der Frage, die man einer KI stellt, also zum Prompt. Was kommt nach dem ersten Prompt und dem ersten Frusterlebnis, wenn es nicht so klappt, wie man möchte?
Ich glaube, im Grundsatz hat die Frage schon direkt ein Thema, was man eigentlich einmal abräumen muss. Das Silicon Valley neigt dazu, wenn was Neues eingeführt wird, auch alles neu zu benennen. Und so ist es auch mit dem Prompt und dem Prompt Engineering und Vibe Coding und was alles für Wörter sozusagen aktuell in diesem Szenario rumfliegen und genutzt werden. Ich glaube, der Prompt macht das eigentlich komplizierter, als es sein muss, weil im Grundsatz, und schreckt auch ab, weil im Grundsatz ist es einfach, einen Befehl zu schreiben. Ja? Ein Briefing, ein Befehl, so kann man es eigentlich einfach runterbrechen. Da fängt schon an. Martin hat eben richtigerweise Google auch erwähnt. Und Google ist mit der klassischen Suchfunktion einer der größten Probleme, warum die Leute sich schwer tun mit dem Prompt schreiben. Weil so wie ich google, ist überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich prompte. Viele Leute, die das erste Mal einen Prompt schreiben, die Google. Und das Ergebnis ist dementsprechend schlecht. Prompts leben von Kontext, leben von viel Briefing, leben von Ausgestaltung, von Informationen. Und das sozusagen aufzuzeigen, der KI wirklich zu verstehen, was machst du da überhaupt? Weil unser alltägliches Leben ist eigentlich sehr komplex in den ganzen Nuancen, die da sind. Aber es fällt uns super schwierig, das jemand Dritten zu beschreiben, weil wir manche Sachen einfach als gegeben sehen. Wie zum Beispiel, dass wir als gegeben sehen, dass die Kollegin natürlich nicht diese Aufgabe übernehmen kann, weil die 5 Wochen in der Toskana ist. Ich glaube, was schwierig ist bei dem ganzen Prompt-Thema ist, dass die Tech-Giganten natürlich der Art und Weise, wie sie kommunizieren und auch das Thema KI in den Vordergrund stellen und natürlich auch, um eine entsprechende Börsengeschichte zu erzählen, ist immer darauf ausgelegt, man führt KI ein und übermorgen ist das größte Thema von allen und alles andere wird in den Schatten gestellt. Ich glaube, deswegen gehen auch vor allem die Nutzer bei ihrem ersten Prompt mit einer Erwartungshaltung dran, dass natürlich, ich schreibe einen Prompt und dann merke ich, okay, die Welt ist eine andere. Und das ist eben oft nicht so. Und ich glaube, das ist ein Thema, was man wirklich nur bekämpfen kann, indem man den Nutzern das nötige Verständnis gibt. Wieso hat dein Prompt gerade nicht funktioniert? Wieso sind die Daten, die du hochgeladen hast, wieso werden die nicht richtig abgerufen? Und ich glaube, genau darüber, wenn man das Verständnis schafft, schafft man eben auch ein Level von Personalisierung, weil die Nutzer selber Verantwortung dafür übernehmen, was sie in ihrem Prompt schreiben und wie sie mit der KI umgehen. Und darüber schafft man 2 Sachen. Zum einen schafft man, dass die Leute einigermaßen dranbleiben. Und parallel dazu schafft man es eben, dass die KI eine andere Tiefe gewinnt. Ja, weil es ein Verständnis dafür gibt, was passiert gerade da. Eins muss man sozusagen den Mitarbeitern oder den Nutzern noch anrechnen auch. Der klassische Alltag ist ein super harter Gegner von dem Thema Innovation. Und ganz oft sehe ich den Fall, hey, wir haben Copiloten gekauft oder wir nutzen ChatGPT, haben ein paar Lizenzen. Aber es hat nichts gebracht. KI ist nichts für uns. Gibt viele Gründe, warum es auch nicht funktioniert. Aber ein Hauptgrund ist auch, die Leute werden im Alltag auch nur ihre Alltagsthemen damit lösen. Das heißt, die Mail wird mal schneller geschrieben, die Excel-Formel wird schneller gebaut. Aber es wird eben nicht überlegt, wie revolutioniere ich jetzt gerade den Prozess, den ich hier durchführe und mache den nächsten Monat in der Hälfte der Zeit. Das heißt, man muss bewusst Zeit schaffen. Man muss bewusst auch Leute schaffen, die Lust haben, sich länger mit dem Thema zu beschäftigen. Und das auch in die ganze Organisation reintragen.
Absolut. KI ist einfach ein Werkzeug, das man auch erlernen muss. Und je besser man die Funktionsweise und die Anwendungsfälle versteht, umso größer wird der eigene Nutzen sein. Und du hast es auch gerade schon erwähnt. Es ist ja nicht nur, dass ich den Prompt besser gestalte, sondern ich verstehe ja auch, was er eben gerade nicht weiß. Das heißt, welche Informationen muss ich vielleicht noch dazugeben, um auch hier die Ergebnisse besser zu machen. Das heißt, wenn man das mal ins Rollen bekommt, verstärkt man eigentlich die Wirkungen. Wenn es also mal klappt, wird es besser. Wenn es nicht klappt, dann hat man genau diese gegenteilige Sache, dass es sich auch wieder verstärkt, dass die Leute gar nichts mehr damit machen. KI kann halt keine Wunder bewirken. Ich brauche verlässliche Daten und ich brauche Kontext. Kontext ist ein Wort, was uns durch die gesamte Reihe immer wieder verfolgt, aber es ist nun mal so. Und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, deswegen wir auch in den Projekten, dass vielen Leuten einfach gar nicht bewusst sind, was sie, wenn sie selber was machen, ohne dass sie es jetzt ausdrücken müssen, eigentlich mitdenken. Das sind so Klassiker mit, wenn ich dieses Projekt suche, gucke ich da rein und da rein und da rein und da rein und frage diese Person und jene Person. Und wenn es aber ins System gehen muss, dann ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, weil was hätte ich jetzt eigentlich als Datenquelle noch hier mitnehmen müssen und so weiter. Aber das ist Erfahrungssache. Und wenn man so ein bisschen, wie du gleich am Anfang gesagt hast, also einfach durch die Schulungen versteht, wie das Ding arbeitet, hat man auch mehr die Chance zu erkennen, das System ist nicht blöd, aber das System konnte mich ja jetzt gar nicht verstehen, weil ich was Wesentliches nicht angegeben hatte. Und so wird man sich schrittweise immer besser nähern, weil man merkt, ich kann eine Menge machen. Anders ausgedrückt, wenn ich mit dem Hammer das erste Mal auf die Daumen gehauen habe, ist trotzdem die Idee an sich richtig. Ich muss es nur vielleicht ein bisschen besser üben.
Durch Schmerz lernt man manchmal. Ja, es zeigt ja eigentlich, Vision und Rahmen sind entscheidend, auch beim Thema KI. Aber wie setzt man ein Projekt denn auf in dem Bereich oder wie entwickelt man die Vision? Wie leitet man konkrete Anwendungsfälle ab? Könnt ihr da mehr berichten?
Ich glaube, das baut ziemlich stark auf ein Thema auf, was wir eben schon mal besprochen haben, dass eben dieses, dass es ein sehr großes Thema ist und dass man sich schnell verliert. Genau das sieht man auch, finde ich, bei dem Visionsthema, weil bei KI ist sehr einfach, sehr groß zu denken und zu sagen, das und das wird in Zukunft ganz anders gemacht werden. Aber der Weg dahin, der scheint relativ unklar. Da verfolgen wir bei Bracket Lab, sage ich mal, eine sehr pragmatische Strategie, nämlich wir kommen am Anfang erstmal aus den kleinen Prototypen, ja, die als Leuchtturm im Unternehmen fungieren können, die als Leuchtturm für so eine Strategie fungieren können. Vor allen Dingen, weil man die relativ schnell aufgesetzt kriegt. Wenn man, also nehmen wir mal an, man hat in irgendeiner Form eine funktionierende KI-Infrastruktur, wo Mitarbeiter das nutzen können, wie wir es zum Beispiel mit unserem Produkt Fundament machen oder auch andere Alternativen natürlich möglich sind, kann man direkt in wenigen Stunden, wenn man die Mitarbeiter einmal kurz schult und sie dann sozusagen auf ihre eigenen Use Cases loslässt, hat man wirklich in kürzester Zeit 40, 50 Use Cases, die total helfen zu sehen, in welche Richtung denken überhaupt die unterschiedlichen Bereiche. Und dann geht es wieder darum, klar, von oben drauf zu gucken, was ist denn gerade wichtig? Ja, in welche Richtung will sich unser Unternehmen insgesamt entwickeln? Wie können wir diese einzelnen Situationen mitnehmen und dafür für uns aufbauen? Ich glaube, das ist eine gute Strategie, weil es eben dabei hilft, wirklich sehr schnell zu verstehen, wo haben wir entsprechenden Möglichkeiten und wo warten wir vielleicht lieber noch ein bisschen. Weil ich auch durch den Prototypen schnell sehe zwei Sachen. Was funktioniert denn direkt schon ganz gut? Und ich werde dazu gezwungen, so eine Art Daten-Due Diligence zu machen. Ich muss meine eigenen Daten verstehen. Ich muss die Daten dem Modell zur Verfügung stellen. Ich muss schauen, wie gut versteht das Modell direkt meine Daten? Wie weit bin ich denn da noch weg von dem perfekten Service-Assistenten oder von dem Marketing-Bot? Ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten dann. Aber im Grundsatz werde ich dazu gezwungen, einmal das Thema durchzudenken. Und von dem Punkt an kann ich zum einen mit meinen eigenen Leuten besser diskutieren, ich kann mit externen Dienstleistern besser diskutieren, ich bin in einer Lage, wo ich wirklich sehr selbstbewusst sagen kann, das will ich machen und ich weiß, dass das schon geht und bitte helft mir jetzt noch, mich zu verbinden zu diesen Punkten in meiner Systemlandschaft, weil dann weiß ich, es ist ein Hammerding.
Absolut. Wir müssen wirklich schauen, dass wir das auf drei Ebenen betrachten. Wir haben es ganz häufig, dass man die erste und die letzte Ebene mit reinbringen. Das heißt, wir haben Use Cases, einige Bereiche, die toll damit arbeiten, andere, die sich überhaupt noch nicht herangetraut haben, weil kein Druck da ist. Und es gibt irgendeine tolle Vision, die, wenn es ganz schlimm ist, auch das ist unsere Vision für die nächsten 5 oder 10 Jahre nach dem Motto, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Und es fehlt einfach die Mitte. Wie komme ich von den einzelnen Use Cases zu dem, dass mein Unternehmen sich besser aufstellt? Und gerade durch KI kann sich so viel verändern, dass die Vision zwar die Richtung vorgibt, aber eben Teilbereiche auch mal angepasst werden können. Ich brauche diese Zwischenebene von Teilprojekten und Teilzielen. Zum Beispiel, um das Beispiel aufzunehmen, was Ruben gerade gesagt hat, was möchte ich erreichen? Möchte ich meine Effizienz im Service besser machen? Möchte ich internes Wissensmanagement stärken? Möchte ich meine Informationsqualität steuern? Also wer ist jetzt eigentlich mein Hauptziel? Dass mein Kunde zufriedener ist, dass ich schneller arbeiten kann, dass ich weniger Fehler mache und das dann auch noch ein bisschen runterbrechen. Und dann wird man eben auch an den Punkt kommen, von der Vision her hatten wir eigentlich gedacht, es ist Automation. Jetzt, wo wir die Prozesse anschauen, unsere Daten, nee, Automation werden wir nicht hinkriegen innerhalb von 3 Monaten, aber an die Sachen, an die wir nicht gedacht haben, das schon. Dann kann ich hier immer wieder ein bisschen nachschärfen. Durch die Vision verliere ich nicht die Richtung, in die ich grundsätzlich gehen möchte, aus den Augen, aber ich bin einfach viel zielgerichteter und ich kann auch denen, die zögern, ein bisschen aufzeigen, in die Richtung gehen wir.
Super Punkt, Martin. Ich glaube, was dabei noch ganz wichtig ist, man darf KI nicht so abtun als ein Thema für die jungen Wilden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, weil das ist oft so ein bisschen, das war früher bei Social Media auch schon mal so, dass man gesagt hat, so, ah, Social Media, da habe ich ein paar junge Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht da Lust drauf haben, da mal anzufangen. Manchmal ist es bei KI eben genauso, dass man versucht, okay, wer ist da sozusagen schon von gerade aus der Uni und ist nah an dem Thema dran und hat wahrscheinlich die Masterarbeit damit geschrieben oder so. Aber genau das darf es eben nicht sein, weil die besten Ideen werden von den Leuten kommen, die schon lange im Unternehmen sind und verstehen, womit verbringen die Leute viel Zeit. Und sobald das einmal gegeben ist, ist das nächste wichtige Thema, ist tatsächlich einfach dieses Vermitteln, dass auch zum Beispiel das Management der Firma dahinter steht. Das ist super wichtig, dass es nicht einfach als Randthema betrachtet wird, sondern eben gelebt wird und auch in der Form gelebt wird, dass es eine gewisse Präsenz hat und dass es in der Strategie, in der Vision vom Unternehmen an sich eine Position findet.
Ja, Es darf nicht irgendwie losgelöst von allem dastehen, sondern das ist jetzt so eine Vision, die wir erfolgen, so ein kleines Spänzchen, sondern es ist Teil eines gesamten Maßnahmenplans und wird eben auch dann realistisch beplant. Das heißt, ich nehme Rücksicht auf parallele Projekte, Auslastungen und so weiter. Also der Klassiker, wir machen jetzt mal KI im Finanzbereich parallel zum Jahresabschluss. Da kann ich jetzt schon sagen, das wird nichts werden, weil die Leute überhaupt keine Zeit haben, über Sachen nachzudenken, weil sie was anderes tun. Man muss es einfach berücksichtigen in der Planung und auch in der Kommunikation. Und gerade bei KI schwingt ja immer noch ein bisschen mit, also mache ich mich gerade selber überflüssig, dass man eben auch hier klar sagt, nee, wir wollen euch eigentlich für die wirklich kreativen und menschliche Intelligenz erforderlichen Aufgaben mehr Zeit einräumen, dass ihr eben weniger sucht, sondern dass ihr die Informationen schneller habt, um sie zu verarbeiten und damit was Tolles für das Unternehmen zu schaffen.
Genau. Picken wir uns doch einfach mal Sprachmodell als Beispiel raus. Ihr hattet ja schon viel erzählt, dass man viel nachschärfen muss. Auch das, was ihr gerade erzählt habt. Man muss immer schauen, was ist der aktuelle Stand und eben auch sich noch ständig annähern und verbessern. Was muss man hier bei Sprachmodellen nachschärfen? Wie bringt man den unternehmenseigenen Kontext gezielt, sicher und aufwandsarm auch in die Anwendungsfälle, die man hat?
Idealerweise natürlich mit eigenem Content, indem ich eigene Dokumente, eigene Systeme und so weiter mit reinbringe. Weil da muss ich natürlich schon sagen, typisches Beispiel, was wir immer wieder haben, sind Ingenieurskunden. Dinge, die in der normalen Sprache synonym sind, sind es bei denen eben nicht. Weil da ist ein Unterschied von 0,02 Millimetern in dem Begriff und das geht in eine ganz andere Richtung. Das kann ich aber typischerweise nachschärfen, indem ich eben wirklich sage, das sind bestimmte Informationen, die ich mit reinbringen möchte. Und ich muss natürlich auch nachschauen, was möchte ich hier haben? Also möchte ich jetzt das Wissen der letzten 40 Jahre zugänglich machen oder möchte ich einen Blick in die Zukunft haben? Weil wenn ich ein Dokument reinlade, so haben wir 1980 eine Brücke gebaut, ist es zwar fantastisch, um rauszukriegen, wie ich diese Brücke warten muss, aber vielleicht nicht so ideal, ob ich die nächste Brücke genau so wieder bauen möchte. Und das sind so ein paar Beispiele, wo man einfach schaut, wie kann ich das, was jetzt generell schon mitgeliefert wird, über natürliche Sprachen, Ontologie, die mit dabei ist, nachschärfen mit dem, wie ich selber arbeiten möchte, bezogen auf den Anwendungsfall.
Das ist in der Tat ein super Beispiel, weil in dem Nutzen kann KI natürlich dazu führen, dass ich durch die neueste Technologie und die Technologie mit dem größten Hype eigentlich eine alte Brücke baue. Ja.
Genau.
Aber im Grundsatz ist das ein super wichtiges Thema, weil ich glaube, was man verstehen muss, speziell beim Sprachmodellsthema, und das ein Thema auch ist, was wir oft gefragt werden, es geht gar nicht so sehr um das einzelne Modell. Die haben mittlerweile alle ein sehr gutes Level. Es gibt dann einige, die sich dann tiefer mit auseinandersetzen, die finden diese Benchmarking-Tests, aber diese Benchmark-Tests, die sind teilweise so speziell und eher an der Unternehmensrealität vorbei, dass die gar nicht so viel darüber aussagen können, ist es jetzt viel besser für mich als Unternehmen. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich nochmal überlegen, wo kommen die großen Tech-Konzerne her, wenn die so ein entsprechendes Modell bauen. Und die Idee ist, eine generelle Intelligenz zu schaffen. Und eine generelle Intelligenz ist genauso, wie ihr Name sagt, generell. Und daher ist sozusagen die Aufgabe des Unternehmens, es zu schaffen, wie mache ich aus einer generellen Intelligenz eine Unternehmensintelligenz, ja, oder in dem Fall vielleicht auch eine Nischenintelligenz. Das kann man über unterschiedliche Wege machen. Das eine Beispiel, was wir ja auch schon besprochen haben, ist das Prompt Engineering. Ja, also das heißt, ich gebe einen gut geschriebenen Befehl an die KI, der den gesamten Kontext definiert, der auch einen Ablauf definiert an unterschiedlichen Themen. Darüber hinaus gibt es eben das Thema, was wir zum Beispiel in unserer Wissensmaschine lösen wollen, dass ich meine eigenen Daten in einem sicheren Umfeld, ohne dass ich Verlust von sozusagen meinem eigenen Wissen befürchten muss, der KI zur Verfügung stelle. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es sozusagen wirklich darauf ankommt, sind zwei Sachen. Das eine ist dieses, auch wenn wir jetzt im Podcast sind, aber es ist so schön einprägsam, shit in, shit out. Ja, das bleibt im Kopf und es stimmt einfach. Wenn man die alten Brückenpläne reinwirft, dann wird eine alte Brücke auch gebaut. Deswegen, es zwingt einen nochmal dazu zu überlegen, was brauche ich heute noch, um wirklich einen guten Job zu machen. Und deswegen muss ich selber überlegen, welche Daten gebe ich entsprechend rein. Teilweise lässt sich das auch algorithmisch machen, aber vor allen Dingen, wenn man am Anfang der Reise noch steht, würde ich empfehlen, eher ein bisschen kleiner anzufangen und dann selber am Anfang die Daten noch auszuwählen, weil es eben wirklich auch hilft, den Use Case zu verstehen. Und dann geht es darum zu verstehen, welche Daten werden gut und schnell und einfach vektorisiert. Vektorisieren ist der Prozess, wenn ich die Daten entsprechend nehme, die in ein Format bringe, was die KI entsprechend gut verstehen kann und damit das wiedergeben kann. Je besser ich diese Verbindung schaffe, umso weniger halluziniert die KI. Das ist ja so auch ein großes Angstthema immer, dass ich der KI nicht vertrauen kann und Daten entsprechend nicht rausgegeben werden, so wie ich mir das vorstelle. Und das kann ich eben sehr stark über zwei Themen moderieren. Zum einen, dass ich gutes Prompt Engineering mache, definiere, was genau möchte ich für Antworten haben, in welcher Form. Und die zweite ist natürlich, dass die Daten hochwertig sind, die ich reingebe. Und damit dann einhergehend auch, wie bereite ich die Daten so auf, dass sie eben schnell genutzt werden können.
Vielen Dank, dir, Ruben. Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie kann KI mit den bestehenden Systemen zusammenspielen? Wann sollte man über eine Integration mit Bestandssystemen beispielsweise nachdenken? Wann nicht?
Das ist eine mega Frage sogar, weil ich ganz oft sehe, dass man von Anfang an versucht, alles direkt in die Systemlandschaft reinzubauen. Und da bin ich ehrlicherweise im ersten Schritt immer ein bisschen dagegen, weil es schnell zu groß wird, man sich schnell sozusagen übernimmt und dann tritt eine Phase der Frustration ein. Deswegen, was man super gut machen kann, ist erstmal den KI-Use Case selber dezidiert zu bauen, einmal prototypisch darzustellen, um zu verstehen, kann die KI das? Damit spare ich mir erstmal den ganzen Programmierungsaufwand, das in meine Systemlandschaft zu integrieren und gehe dann eben hin, sobald ich gesagt habe, der Prototyp ist gut, damit fühle ich mich wohl, gehe ich dann eben mit dem KI-Use Case zu der bestehenden Systemlandschaft und binde ihn sauber in den Prozess ein. Weil das muss man nämlich auch sagen, so wie KI heute genutzt wird von den meisten Unternehmen, ist es eben wirklich der einfache Co-Piloten-Use Case. Ja, ich fange an, ein bisschen die generelle an KI zu nutzen. Ich stelle im Alltag ein paar Fragen. Manche sind vielleicht richtig, manche sind falsch. Ich lasse mir ein Dokument zusammenfassen, etc. pp. Alles auch in sich gute Sachen. Aber diese Beispiele finden nicht die Transformation hin zu den Use Cases, die richtig sozusagen Return on Invest bringen. Da ist sozusagen so ein bisschen der Hund begraben. Ich muss und ich bin auch ein Fan davon, die bestehende Systemlandschaft, so wie sie ist, bestmöglich zu behalten und zu akzeptieren, weil es keine Alternative, einfach das ganze Unternehmen auf links zu drehen. Das hilft vor allen Dingen am Anfang nicht und schreckt einfach nur von der Technologie ab im ersten Schritt. Aber erst sozusagen dezidiert den Use Case verstehen, dann den Use Case nehmen und überlegen, wo in unserer Wertschöpfung passt das am besten rein und dann auch gerne mutig sozusagen umsetzen.
Man muss ja einfach bei dieser generellen Frage, wie man mit Bestandssystemen zusammenspielt, auch wieder die Arten von Use Cases unterscheiden. Das eine ist, Fachsystem bietet mir einfach Kontext, Metadaten, Strukturen und so weiter. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, ich möchte als Nutzer jetzt nicht die Akte sehen, aber da das Dokument in der Akte ist, sind einfach verschiedene Informationen schon damit gegeben, dass das Dokument an sich weiß, zu was es gehört und wird in dem richtigen Kontext mir bereitgestellt. Das heißt, das eine ist Anbindung, um Informationen anzuzeigen. Das ist auch meine Erfahrung, wenn es darum geht, die wirklichen Geschäftsprozesse mit zusammenzubringen, dass viele gerade am Anfang eher so kreative Aufgaben oder Entscheidungsvorbereitungsaufgaben der KI geben. Fass mir das mal zusammen, mach mir eine Übersicht, tu mir mal eine schöne Zwischenrechnung machen und ähnliches und dann entscheidet aber der Mensch, ob er nach links oder nach rechts geht und setzt sich dann an seinen Workflow, ob der jetzt im ERP ist, im CRM, was auch immer und dann wird es hier so durchgearbeitet. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge, die jetzt hier auch wieder mit Spezial-KI für irgendwelche Sensorik und so weiter mit reinbringen, aber typischerweise ist es so, bevor ich die technische Frage der Anbindung löse, muss ich mir mal den Prozess aufmalen. Und dann kann ich typischerweise von meinem Netz sagen, okay, diese Knotenpunkte sind überhaupt KI-relevant. Wird dieser Knotenpunkt eigentlich mit dem anderen Knotenpunkt überhaupt in Verbindung gebracht? Und dann kann ich wirklich nochmal schauen, was ist überhaupt eine Verbindung? Was ist eine Verbindung, die ich automatisieren kann und will? Weil vielleicht möchte ich ja gerade, dass ein Mensch sagt, okay, ist vielleicht gerade jetzt hier als hochqualifizierter Lead reingebracht worden, sehe ich aber nicht so oder umgekehrt, die KI hat ihn jetzt überhaupt nicht spannend gefunden, ich aber schon, um damit dann wirklich sich darauf zu konzentrieren, wo möchte ich eine Verbindung machen.
Ich glaube, super wichtiger Punkt, Martin, weil man muss auch realisieren, dass die erste Implementierung von KI, damit ist es nicht getan. Auch in der Zeit, wie Menschen KI nutzen, wird die KI eben entsprechend smarter. Ja, und genau so muss man es auch aufsetzen, dass man sozusagen den Menschen im Loop lässt vielleicht, wenn man am Anfang noch nicht ganz glücklich ist mit den Resultaten und wirklich auch das Feedback, was der Mensch gibt oder was er abändert, entsprechend wieder einfließen lässt in die Themen Prompt Engineering, in die Themen Datenbanken oder wenn man sozusagen ganz weit ist beim Thema, ein eigenes Modell auf diese Themen feintunen möchte, dann sind wir natürlich schon wirklich in größeren und komplizierteren Projekten, aber im Grundsatz lassen sich viele Sachen davon eben vom Prompt schon abfangen. Und ich glaube, man muss einfach einen Weg finden, auch diese Nutzung nach der Implementierung die Nutzung entsprechend sich anzuschauen, zu beobachten und auch daraus zu lernen und dann immer wieder zurückkommen und sagen, okay, was mache ich jetzt anders in meiner Nutzung der KI, dass es eben auch das funktioniert.
Ganz genau. Und man muss eben auch noch als letzte Anmerkung dazu sagen, auch KI ist ja ein Sammelbegriff für bestimmte Technologien. Das heißt, in der Gesamtarchitektur werde ich gerade bei großen, breit aufgestellten Unternehmen mehr als eine einzelne Systemlandschaft haben, mehr als ein einziges Softwareprodukt für KI. Produktkonfigurator und eine Marketing-Automation-Lösung werden selten in einem einzigen Stück Software sein. Was wir hier einfach haben, ist ein Beispiel, wo ich wirklich übergreifend die Mitarbeiter unterstützen kann, wo jetzt weniger der Punkt ist, 5 Millionen E-Mails zu personalisieren, sondern genau diese Wissensarbeiten mit reinzubringen. Aber das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis, was wir auch immer wieder in Projekten hatten, dass die Leute mal erkennen, es geht nicht um den einen Anwendungsfall, es geht um mehrere Arten und damit um mehrere Stück Software. Und dann kann ich jeweils einzeln unterscheiden, wie ich es anbinden möchte. Marketing Automation hängt normalerweise sehr stark am CRM oder einer Customer Data Plattform. So ein Wissensmanagementsystem ist ganz anders anzubinden, weil es viel breiter ist und ganz andere Anwendungsfälle unterstützt.
Genau. Und wie wir wissen, wenn es um Wissen und Information geht, wird auch in Projekten dann immer die Frage gestellt, ja, wie schaut's denn da mit den Rechten aus? Woran muss man beim Rechtemanagement achten? Gibt's das bei KI-Lösungen? Was sind die Empfehlungen, um hier ein klares, wartbares Rechtemanagement umzusetzen, was denn am Ende dann auch funktioniert?
Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Das ist ein Thema, was auch in der Vergangenheit noch nicht gut gelöst worden ist von vielen Unternehmen. Also es gibt, ich sehe immer wieder, dass es extrem komplizierte Rechtestrukturen gibt, auch im eigenen SharePoint und ähnlich. Manche fahren damit ganz gut, manche eben gar nicht. Grundsatz, zum Beispiel unsere Lösung sagt dann eben auch, super, dass es Rechtemanagement gibt. Das kann man auch mit übernehmen. Wer darf auf welche Daten zugreifen und wer kann diese entsprechend einem Agenten zur Verfügung stellen? Das ist ein guter Anfang. Trotz dessen sehe ich immer wieder, dass wenn ich einmal dazu gezwungen bin, aktiv mich mit meinen Daten auseinanderzusetzen, bekommen die Mitarbeiter ein ganz anderes Gefühl dafür, was ist gerade relevant, was kann ich überhaupt teilen, womit fühle ich mich gar nicht so wohl, das zu teilen. Und deswegen ist es ganz wichtig, man kann ganz viel an den Rechten durchdenken und es ist eben wichtig, dass eine Plattform, die man nutzt, eben entsprechendes Rechtemanagement hat, wie zum Beispiel ein Fundament. Aber es geht eben auch darum, die richtigen Leute auszuwählen, die die Verantwortung verstehen, Daten und Agenten in dem Fall dann irgendwann auch zu teilen. Weil es gibt natürlich grundsätzliche Wiki-Agenten zum Beispiel, die einfach alle Fragen zum Unternehmen beantworten, die sozusagen im Grundsatz sind. Das sind in der Regel ja auch Agenten, die kann jeder nutzen und sollte jeder nutzen. Den HR-Agenten aber, den sollte vielleicht nicht jeder nutzen. Und da muss man eben eine klare Rechteabteilung schaffen, wo man sagt, okay, alle im HR mit dem und dem Zugehörigkeitsgrad sind in dieser Gruppe und die anderen gehen in diese Gruppe, weil ist natürlich einfach, wenn wir über Kompression und Zugang von Informationen sprechen, bedeutet das natürlich auch, dass auch Leute schneller an falsche Informationen kommen, an die sie vielleicht gar nicht kommen sollten, wenn ich mein Rechtemanagement entsprechend nicht im Blick habe. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, das Thema ist ein wichtiges Thema, aber es darf sozusagen nicht der Grund sein, warum ich es nicht mache. Weil ich kann so klein, wie es nur irgendwie geht, anfangen und mich von da aus eben hochkämpfen und verstehen, okay, nächstes Mal nehmen wir noch mehr Daten dazu, verkleinern oder vergrößern die Gruppe und es funktioniert sehr iterativ. Ja, und das ist bei KI schön, man kann sehr schnell kleine und große Erfolge feiern, aber man muss halt den Mut haben, einmal anzufangen. Ja, und dann sich sozusagen weiter zu adjustieren, bis es irgendwann einem Level ist, wo man sagt, okay, super, so kann ich rausgehen.
Genau, und durch dieses iterative Vorgehen hat man eben auch einen gewissen Realismus mit dabei, weil man es nicht abstrakt diskutiert, sondern anhand von konkreten Einsatzszenarien. Was wir leider immer wieder sehen, ist, dass manche Gruppen einfach deswegen eingerichtet werden, weil man keine Zeit hatte, nachzudenken. Das heißt, was ist die Abteilung, sozusagen das Organigramm, das ist auch unsere rechte Struktur. Und wenn man aber mit den Leuten spricht, dann erkennt man, dass neben dem schon eben hier gerade genannten SharePoint reihenweise Informationen per E-Mail weitergeleitet werden über irgendwelche unsicheren Drittcloud-Produkte und so weiter. Das heißt, wenn ich mit den Leuten spreche, die in den Prozessen sind, die haben auch ein klares Bild, mit wem arbeiten wir eigentlich wirklich zusammen und hört diese Information an meiner Abteilungsgrenze auf oder wird sie eigentlich erst wertvoll, wenn wir sie teilen? Deswegen Gruppen nicht zu eng machen. Man braucht Rechte typischerweise da, wo es wirklich ganz sensible Informationen sind oder wo die Informationen dazu führen, dass die Leute überfordert werden. Das heißt, die können sie einfach nicht einordnen. Da muss man schauen, dass man mit den Rechten den Zugang einfach steuert. Aber nicht zu klein machen, sondern immer anhand des Use Cases wirklich vorgehen. Was brauche ich und wer arbeitet wirklich damit? So kann ich realistisch und schnell Erfolge erzielen.
Ja, schön. Halten wir fest, Rechtemanagement gibt es. Das wird viele beruhigen. Man soll es nur mutig und realistisch angehen und dann klappt auch das locker in und erfolgreich im KI-Projekt. Viele stellen sich jetzt bestimmt die Frage, aber wie verankere ich KI in meiner Organisation? Also check Rechtemanagement, aber wie verankere ich es, um langfristig dann auch erfolgreich damit zu sein? Habt ihr da Ideen?
Ich muss Wissen einfach im Unternehmen selbst aufbauen. Also es reicht nicht, wenn ich jetzt sage, und wenn ich den tollsten Berater habe, der kommt mal vorbei und danach kriegt er auch irgendwie ein Budget für die nächsten 3 Jahre, darf er pro Jahr auch nochmal 5 Tage mit dazukommen und dann wundere ich mich, dass es irgendwie nicht angekommen ist. Ich brauche es typischerweise auf mehreren Ebenen, ist teilweise schon angesprochen worden. Das eine ist, ich brauche einfach eine Rückendeckung durch die Geschäftsleitung, dass die auch wirklich sagt, das Thema ist wichtig und das machen wir jetzt und damit eben auch teilweise im Mittelmanagement sagt, du musst mir jetzt aber mal diesen Mitarbeiter zur Verfügung stehen, du musst mir Ergebnisse liefern, dass es jetzt nicht irgendwo auf einer tollen Visionsfolie versauert, sondern gemacht wird. Ich brauche Leute, die tieferes Wissen aufbauen, eben typischerweise sowas wie ein Kompetenzzentrum, die eben auch die anderen Kollegen unterstützen können, Fragen beantworten können. Aber ganz wesentlich, ich muss es auch in die Breite kriegen. Also das Schlimmste ist, wie vorhin schon angemerkt, es sind 15 Leute in der Abteilung, einer ist unter 30, der muss jetzt alles machen. Und wenn er irgendeinen Fehler macht, ist er derjenige, der schuld ist, dass KI bei uns nicht funktioniert, sondern ich muss es wirklich breit, unterschiedliche Personen, unterschiedlicher Wissensstand, unterschiedliche Arbeitsweisen versuchen, damit reinzubringen, damit sich das gegenseitig befruchtet und damit ich auch intern da einfach Ideen entwickeln kann, die durch dieses Kompetenzzentrum auch ein bisschen gesteuert werden, ob wir uns gerade in die richtige Richtung entwickeln.
Ich glaube, ein super wichtiges Thema, die Leute da ansprechend zu schulen. Ich glaube, darüber hinaus ist ein super wichtiges Thema, dass ich nicht sozusagen die Leute zurückhalte, weil es nicht die Option gibt, selber einfach Use Cases umzusetzen. Das ist ein Riesenthema, dass ich neben dem reinen Wissen muss ich eine Infrastruktur schaffen, die zum einen sicher ist, wo die Leute kein Problem haben, Unternehmensdaten zu teilen, wo sie sich wohlfühlen, auch entsprechend erste Prototypen zu bauen oder auch ganze Projekte umzusetzen. Das ist etwas, was von der IT administriert werden und zur Verfügung gestellt werden muss. Es darf aber eben kein Thema werden, was nur die IT machen kann. Eine super Idee im HR-Department und dann muss ich ein Ticket schreiben und weil so viele Leute ein Ticket schreiben, gibt es dann nach 7 Monaten, gibt es mal den ersten Auftakttermin zum Thema. Da muss man speziell, glaube ich, gerade als Unternehmen realisieren, das Thema ist so wichtig, ich kann es nicht liegen lassen. Ich muss meinen Mitarbeitern irgendwas mit an die Hand geben, damit jede Abteilung zumindest auf ein gutes Level kommt und von da aus selber für sich auch definieren kann, wie sieht die Reise für uns als KI-Team aus. Wenn man das paart mit diesem Thema, ich bin gut geschult und ich weiß, wie ich das mache und wie ich einen guten Prompt schreibe und welche Daten relevant sind und welche nicht, dann bin ich in der Lage, wo ich als Organisation auch richtig durchstarten kann. Und dann geht es, glaube ich, darum, so 3 psychologische Prinzipien relativ tief zu verankern. Das eine ist, diese Leuchttürme oder die kleinen Gewinne, wie man so sagen würde, relativ schnell im Unternehmen zu verankern und auch die zu feiern, dass andere Leute das sehen. Weil diese kleinen Gewinne, zum einen addieren die sich natürlich, aber auch zum anderen schaffe ich dadurch eine größere Bewegung, wo Leute sagen, hey, hast du meinen Leuchtturm gesehen? Hast du gesehen, was wir da Cooles gemacht haben? Egal, ob das jetzt in der Finanzabteilung oder in der IT-Abteilung ist. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, glaube ich, zu schauen, wie wird es jetzt eine Routine? Es gibt so dieses Beispiel, bei Google hat es zum Beispiel geschafft, dass es eine super harte Routine wird. Und das kämpft auch gegen die Routine von, ich nutze gerade KI. Auch wenn man sagen muss, bei Google schwimmt ja die Grenze immer mehr, was ist KI, was ist alte Google-Nutzung in dem Sinne. Aber ist es so, dass Google es geschafft hat, in unserem Kopf zu verankern, wenn ich nach externen Informationen suche, wenn dieser Triggerpunkt sozusagen kommt, ist meine erste Reaktion, ich gehe zu Google, ich gebe da was ein und dann habe ich sozusagen mein Bedürfnis des Informationssuchens befriedigt. Und genau das muss ich auch etablieren für KI-Themen. Dass es eine Routine wird, dass jeder weiß, ey, du hast das und das Problem, dann rennst du nicht sozusagen deiner Mitarbeiter und fragst, sag mal, wie ist denn das und holst den aus seiner Arbeit raus, sondern du weißt, der Kollege hat vielleicht ein super Wiki dazu aufgesetzt, wo ich einfach direkt mit chatten kann und das beantwortet 80% meiner Fragen schon und die anderen, da gehe ich vielleicht doch mal hin und dann nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit als früher vielleicht. Ich glaube, das dritte Thema ist, durch das Schulen, durch das Bereitstellen der Infrastruktur kann ich es schaffen, dass die Leute ein Level von Personalisierung erlauben oder erreichen. Und mit diesem Level schaffe ich so ein psychologisches Phänomen der Verlustaversion, dass es sozusagen sich nach mir anfühlt und deswegen habe ich einen ganz anderen Bezug dazu und lass nicht einfach sozusagen mir das wieder wegnehmen. Ich sage dann, ey, ich habe das gebaut, ich nutze das, ich verändere das tagtäglich, weil ich weiß, wie es sich besser meinen Aufgaben anpasst. Und darüber schaffe ich sozusagen, dass auf ganz vielen Ebenen KI irgendwie gelebt wird und sozusagen nicht nur im Unternehmen gesagt wird, das ist ein wichtiges Thema, sondern dass auch auf eigener persönlicher Ebene sich das nach einem selber anfühlt und auch sozusagen in die Routinen und in die gewinnbringenden Prozesse des Unternehmens mit einfließt.
Welche Tipps möchtet ihr unseren Hörern mitgeben?
Ich glaube, sozusagen bei meinen ja auch sehr vom Herzen kommenden Statements merkt man schon, dass ein Thema ist, was mir sehr wichtig ist, egal in welcher Form, man muss es jetzt einfach versuchen. Das ist ein super wichtiges Thema. Es ist ein langfristiger technologische Veränderung in der Art und Weise, wie wir arbeiten werden, in der Art und Weise, wie wir auch über Arbeit denken. Und auch wenn viele Sachen vielleicht heute noch nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt, ist es wichtig, heute die Kompetenz, heute schon die Infrastruktur aufzubauen, damit man dann in Zukunft auch weiter sozusagen seine eigene Wettbewerbsposition ohne Probleme halten kann oder noch unfassbar ausbaut. Ja, weil das Thema wird kommen, es wird bleiben. Und ich glaube, man muss sich einfach überlegen, wie positioniere ich mich damit? Und es ist viel schwieriger, einfach nur so vom Hörensagen zu sagen, ja, so machen wir das in Zukunft. Ja, es ist immer noch zu weit weg von der unternehmerischen Realität. Man muss einfach es im Unternehmen leben, es sehen, wie wird es angenommen, wie gehen meine Mitarbeiterinnen damit um, wie fühle ich mich selber damit, in welche Richtung kann das gehen? Und ich glaube, dann schafft man ein Umfeld, was einen perfekt positioniert, auch mit dem Thema durchzustarten.
Ja, absolut. Man muss es einfach als Chance sehen, weil es ist so viel mehr möglich und man hat einfach andere Möglichkeiten, sowohl zu arbeiten als auch die Gesamtprozesse zu denken. Allerdings, man muss auch berücksichtigen, dass man nicht alles Bestehende über Bord werfen sollte. Also wir haben jetzt über verschiedene Evolutionen gesprochen und trotzdem war es ja so, dass andere Werkzeuge damit nicht sofort überflüssig geworden sind. Die Verbindung von KI und den bestehenden Werkzeugen, die bestehenden Software-Sachen, regelbasierte Aspekte, Workflows und so weiter, da ist viel Potenzial mit dabei. Und als letzter Tipp, die Organisation nicht überfordern. Wir werden immer mal wieder gefragt, also nach dem Motto, wie viel Zeit muss ich da reservieren? Das ist sehr unterschiedlich, wie das dann ankommt. Wenn ich jemanden zwinge, sind 15 Minuten zu viel. Wenn ich jemanden enable, ist es eher so, dass ich nach 8 Stunden sagen muss, sie müssen aber noch was anderes tun. Also das ist wirklich, ich muss die Leute begeistern können, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und dann nur noch ein bisschen nachjustieren, dass es auch wirklich zielgerichtet ist, dass also keiner einen Agenten baut, der zwar schön ist, aber nicht zum Unternehmenszweck beiträgt. Aber das ist ein sehr geringes Risiko. Ich muss es einfach schauen, dass ich es in die Organisation wirklich bringe, dass es gelebt wird und dann werde ich auch Spaß damit haben.
Ja, das war's für diese Folge. Ein herzliches Dankeschön an Martin und Ruben. Eure Expertise und praxisnahen Einblicke haben unser Gespräch enorm bereichert, wie ich finde. Ich bin sicher, dass auch unsere Zuhörer einiges an wertvollen Impulse für ihre KI-Projekte mitnehmen konnten. An euch, liebe Zuhörer, habt ihr Fragen, möchtet ihr eure eigenen Erfahrungen mit uns teilen oder mehr über Bracket Lab beispielsweise erfahren, dann schaut unbedingt in die Shownotes. Dort findet ihr weiterführende Informationen und hilfreiche Links. Für den direkten Austausch stehen das Team Digital Workplace bei BARC und auch Ruben von Bracket Lab gerne zur Verfügung. Schreibt uns einfach auf LinkedIn oder nutzt die Kontaktformulare auf unseren Webseiten. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und wenn wir von euch was hören. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg bei euren Projekten. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Digital Workplace Untold wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
Gute Zeit.
Ciao.